Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, grüß dich.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Wir wollen heute noch mal so ein bisschen reflektieren, was wir bei unserer Jubiläumsepisode, obwohl das ist nicht ganz richtig, es war zwar die 100. Episode, aber wir wollen uns ja eigentlich beim 104. Mal abfeiern, weil das wäre dann ja das Zwei-Jahres-Jubiläum und da lassen wir uns natürlich auch wieder was einfallen.
Auf jeden Fall, aber 100 ist ja auch schon eine gute Zahl und auch eine gute runde Zahl. Und den Erfolg dürfen wir ruhig auch ein bisschen feiern und haben wir ja auch getan. Für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, hört einfach nochmal rein. Wolfgang Bosbach war unser Gast. Es war halt sehr interessant und da haben wir einiges mitgenommen. Und wie du sagtest, wir wollen das nochmal ein bisschen reflektieren, haben noch zwei andere Themen mitgebracht, aber erstmal ganz kurz mal zu Wolfgang Bosbach. Wie war dein Eindruck?
Ja, wie war mein Eindruck? Also ich muss ehrlich sagen, ich war nach dem Gespräch nicht so ganz zufrieden, nicht mit Herrn Bosbach, sondern mehr mit uns eigentlich, weil vielleicht waren wir doch ein bisschen zu respektvoll, vielleicht haben wir doch ein bisschen gehemmt, weil man hatte jetzt auch nicht jeden Tag so einen Promi, so einen Polit-Promi jetzt vor dem Mikro. Ich werde ein bisschen oder ich wäre gerne ein bisschen tiefer reingegangen in manche Themen. Man hat aber auch gemerkt, dass so ein Politiker natürlich sehr breit aufgestellt ist, also viele unterschiedliche Themen. Natürlich haben die auch alle irgendwo ihre Spezialgebiete, aber wie soll ich sagen? Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt Bundestagsabgeordneter wäre, dass man halt sehr viele Klaviertasten spielen muss, aber eben nicht so in die Tiefe, in die Melodie hineingehen kann, wie man sich das vielleicht wünscht, weil der Tag hatte eben auch nur 24 Stunden und möglicherweise ist das so, dass man da auch einen totalen Overload an Informationen bekommt. Axel, wir beide, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Gesundheit. Wir haben nichts mit diesen anderen Themen zu tun. Migration hören wir dann vielleicht abends mal irgendwo in den Tagesthemen oder im Netz oder so. Ansonsten gehen wir da natürlich auch nicht in die Tiefe. Also ich denke, wir können von einem Politiker auch nicht erwarten, dass der jetzt bei allen Dingen in die Tiefe geht. Aber wir haben ja auch über die Impfpflicht gesprochen. Ja, und er hat ja auch klar gesagt, er hätte seinen Finger nicht für die Impfpflicht gehoben. Da hätte ich zum Beispiel ganz gern nochmal nachgefragt, warum es überhaupt zu der Abstimmung gekommen ist. Ja, es ging ja um die allgemeine Impfpflicht und es war ja auch nicht ganz korrekt. Es hat ja eine Impfpflicht gegeben. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die gab es ja schon. Und ich habe viele Bekannte, die Physiotherapeuten sind, etc. Und die hatten natürlich schon diesen Druck. Ich denke mal, die meisten haben sich dem Druck auch nicht widersetzen können. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, ein ehemaliger Arbeitskollege in Oldenburg, der hat seine Bude die ganze Zeit aufgehabt und hat sich nicht impfen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass das Gesundheitsamt vielleicht die Bude schließt. Ja? Und da, klar, wenn du alleine bist, dann kannst du das noch einigermaßen vertreten, aber wenn du auch noch Angestellte hast, dann ist das schon auch eine andere Hausnummer. Also ich habe großen Respekt vor denen, die das wirklich so gnadenlos durchgezogen haben, aus dieser totalen Überzeugung. Ich hätte den Bosbach gerne nochmal gefragt, warum es überhaupt zu dieser Abstimmung gekommen ist. Denn zu der Zeit, das war, ich meine, es wäre kurz nach einer Wahl gewesen, bin ich mir ganz sicher, zeitliche Einordnung. Zu der Zeit war ja eigentlich schon klar und die ganze Welt war am Abrüsten. Ja, also Corona war eigentlich durch. Es gab diese entsprechende südafrikanische Variante, wo man schon erkennen konnte, das ist jetzt aber aus dem absteigenden Ast. Und da war es doch sehr, sehr verwunderlich, dass jetzt praktisch der Bundestag hier nochmal aufgerüstet hat und hat jetzt zum Schluss nochmal so die allgemeine Impfpflicht eingefordert. Dann in der Abstimmung, sie war ja diskret, nicht öffentlich, von daher hat man sich dann natürlich schon gefragt, warum hat man überhaupt abstimmen lassen, wenn man vielleicht der Meinung war, dass doch viele vor ihrem Gewissen das dann nicht mehr vereinbaren konnten. Aber das sind nur Mutmaßungen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum das überhaupt so stattgefunden hat. Hätten wir ihn nochmal fragen müssen.
Da hätten wir vielleicht wirklich nochmal reingehen können, denn wir haben ja auch eine Zuschrift bekommen, jetzt nach dem Podcast von einem Hörer, der wirklich gesagt hat, das ist nicht so ganz richtig, was der Herr Bosbach gesagt hat, denn die Impfpflicht, wie du es gerade gesagt hast, einrichtungsbezogen bei Ärzten, Krankenhäusern und auch bei Soldaten. Und da war ja gerade bei Bundeswehrsoldaten, gab es da ja auch einige, die sich dem verweigert haben und jahrelang jetzt prozessiert haben. Und ich glaube, vor kurzem ist da sogar ein Urteil gesprochen worden, dass die von der Anklage freigesprochen wurden und wieder in den Dienst gestellt werden mussten. Und das hätten wir noch mal ein bisschen erörtern können, weil also da hast du recht, da hätte man noch ein bisschen tiefer gehen können. Aber wie gesagt,
Mich
der
hätte
Respekt.
zum Beispiel auch Axel interessiert, warum wir in Deutschland und in Österreich vor allen Dingen, die beiden Länder waren ja wieder ganz federführend, warum wir so plötzlich so autoritär waren, so von oben herab waren. Wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, da wo auch die Lebenszufriedenheit viel höher ist als bei uns, in den skandinavischen Ländern, in Schweden, Dänemark, Norwegen etc. Ich habe damals mit schwedischen Fachleuten gesprochen zu der Zeit. Und die waren zum Teil sehr verwundert darüber, was denn bei uns in Deutschland überhaupt los war. Weil hier ja ein extremer Druck aufgebaut wurde. Ja, die Pandemie der Ungeimpften. Wir wissen heute alles, dass das kompletter Nonsens war. Trotzdem hat ja einer sozusagen, ein Politiker hat angefangen, das war Jens Spahn, Pandemie der Ungeimpften. Und dann hat das so eine Welle genommen. Ja, wie so ein Schneeball, der ins Tal rollt und dann plötzlich wurde das von jedem übernommen. Warum ist das hier in diesem Land so? In Schweden gab es auch eine sehr hohe Impfquote. Ich glaube, die war sogar höher als bei uns. Da hat man das aber der Bevölkerung freigestellt. Da hat man auch Werbung gemacht für die Impfung. Aber man hat diesen Druck nicht aufgebaut. Und ja, da hätte ich ihn gern gefragt, warum das hier in Deutschland, Österreich, kulturell, ja, welche Gründe das vielleicht hat, warum auf einmal so eine, wie soll ich das nennen? So eine politische Machterhebung, ja, so. Man hat sich dann plötzlich über das Volk gesetzt, man hat keinen Diskurs mehr zugelassen, man hat dann von Corona-Leugnern, ich weiß nicht, ob das von Politikern ins Leben gerufen wurde, dieses Schlagwort oder von den Medien. Müsste man jetzt im Einzelnen prüfen, aber du weißt ja, was ich meine. Es kamen ja plötzlich diese Schlagworte dann plötzlich in allen Gazetten. Und das muss ja irgendjemand gestreut haben. Ich meine, klar, wir hatten diesen Chef Warner, den alle kennen, der ja jeden Tag bei Lanz auf der Couch gesessen hat. Und der hat es ja noch dramatischer gemacht. Und ne, als die ganze Welt im Abschwung war, da hat er immer noch gewarnt und nochmal gewarnt und so, um das Feuer sozusagen hochzuhalten. Und ja, da kann man sich dann schon fragen, was hat das für Ursachen? Ja, wo ist das hergekommen?
Eine Sache fand ich jetzt auch noch bemerkenswert, genau in diesem Zusammenhang, wo kommt's her? Er sagte ja, dass er jetzt keinen auf die Anklagebank setzen möchte, aber eine NKT-Kommission hätte er sich schon gewünscht, die sich mit der Frage beschäftigt, was war gut, was war falsch, haben wir die Einschätzungen, die wir gehabt haben, führten die zu richtigen oder zu falschen Entscheidungen? Also das wäre schon auch nochmal gut, wenn wir da noch was bekommen würden. Also wenn da die Politik darauf reagieren würde, genau wie du sagst, um solche Themen, die wir hatten, einfach nochmal aufzuarbeiten und zu sagen, wo kommt's her, wie können wir es beim nächsten Mal machen, wo kommt dieser Druck her, wo kommt plötzlich diese Dynamik her. Alle müssen jetzt geimpft werden und auch denjenigen, den du gerade eben erwähnt hast, der in jeder Talkshow das immer noch dramatischer, immer noch dystopischer dargestellt hat. Also man hatte ja fast schon den Eindruck, werden alle irgendwie wie die schwarze Pest sterben, ne?
Ja, man kann fast die Vermutung haben, dass die Politiker auch zum Teil falsch informiert wurden. Denn diese ganze Geschichte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die basierte ja auf dem Irrglauben, dass dieser Impfstoff einen Fremdschutz macht. Und jeder Politiker im Bundestag, der uns ja vertritt, das ist ja keine isolierte Gemeinde, sondern das sind ja unsere Volksvertreter, hätten sich ja die Mühe machen können, diese Zulassungsstudie zu lesen. Das hätte ja schon gereicht. Dann hätte doch einer von den damals noch 700 Bundestagsabgeordneten auf die Idee kommen müssen, hey, da stinkt was, das ist faul. Warum? Weil das nie untersucht wurde. Ja, und darauf basierten, das muss man vielleicht hier auch nochmal sagen, darauf basierten ja auch die Grundrechtseinschränkungen. 2G, 3G und so weiter. Das hätte es ja nie geben dürfen. Von daher Anklagebank. Also ich finde schon, dass man das, ich bin jetzt kein Jurist, hätte man Herrn Bosbach fragen müssen, weil er ist ja auch Jurist, wie man das juristisch einordnet, weil es ist schon, ich will es nicht jetzt Machtmissbrauch nennen, aber was anderes fällt mir dazu im Moment auch nicht ein.
Ein Punkt ist mir noch ganz gut so im Ohr geblieben, bevor wir auch nochmal auf Covid zurückkommen gleich, Jens. Er hat einmal gesagt, also wir hatten mal gefragt, ob wir in Deutschland den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und der sozialen Leistungsfähigkeit, ob wir das Gleichgewicht und den Zusammenhang ein bisschen verlieren, hatten wir gefragt. Und da sagte er, dass Olaf Scholz auf dem SPD-Bundesparteitag gesagt hat, der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat. Und das hat er ja ganz klar verneint und hat gesagt, das ist falsch, sondern der Wohlstand basiert auf dem Fleiß der Menschen und auf der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Und das finde ich halt wirklich gut in dieser Zeit, weil ich glaube, dass wir uns zu sehr vielleicht in diesen Sozialstaat, in diese Hängematte zum Teil legen und zu wenig Eigenverantwortung übernehmen für uns selber. Auch gerade in der Gesundheit. Also das ist ja immer unser Thema, ne?
Ja, aber das ist auch so eine Mentalitätsgeschichte, wie ich das gerade erwähnt habe. In Skandinavien macht man das ja in dieser Dimension so nicht. Das heißt, es ist irgendwas Deutsches. Irgendwas, keine Ahnung, muss tief in unserer kulturellen Mentalität irgendwie liegen, dass man kein Vertrauen zum Volk hat. Dass jemand nicht über seine eigene Gesundheit entscheiden kann. Dass man alles regeln muss, ja, bis ins kleinste Detail. Dass man sein Leben und seine Gesundheit nicht in die eigene Hand nehmen kann. Ich meine, das ist auch das, was wir immer sagen. Ja, nimm deine Gesundheit in die eigene Hand. Vertrauen vielleicht, das ist eine andere Geschichte, aber verlasse dich nicht unbedingt auf das, was dir immer vorgesetzt wird. Ich habe jetzt die Tage mal wieder ein bisschen Tennis tagsüber geguckt und habe mich gewundert über die Werbung, die dort eingeblendet wurde, so tagsüber. Also Kaffeepause, Tennis eingeschaltet, jetzt läuft gerade die Boss Open in Stuttgart laufen gerade. Da wurde jetzt permanent, wurde dort wieder Impfwerbung geschaltet. Genau in dieser Zeit, ja, so zwischen 3 und 4 Uhr. Wer sitzt denn jetzt vorm Fernsehen?
Ja.
Ja, natürlich genau die Zielgruppe, die man jetzt adressieren möchte. Und wenn du dir die Werbung anschaust, ich habe die jetzt 2, 3 Mal ganz bewusst mir nochmal angeschaut, das ist schon so eine subtile Angst, mit der die da immer spielen. Ja, da haben sie denn so einen Rollstuhl, der da reinfährt, ja, und dann kann da einer nur noch ganz schlecht sprechen, weil er irgendein Erreger ja, hat sein Nervensystem erreicht und dadurch ist er jetzt bettlägerig oder muss mit dem Rollstuhl rumgefahren werden. Das ist schon sehr subtil, was da abläuft, ja. Und da muss man sich genauso fragen wie bei Kinderwerbung für bestimmte Süßigkeiten etc., ob man da nicht auch eine gewisse Schranke vorsetzen muss.
Denke ich schon. Wir hatten ja auch mal ganz kurz angesprochen bei Herrn Bosbach, ob man nicht halt eine Zuckersteuer einführen könnte hier oder müsste hier in Deutschland. Und genau das ist ja die Diskussion, die du jetzt gerade auch gerade für Kinder ins Feld führst. Und da denke ich mir, da müssten wir einfach da eine Schranke vorsetzen, ganz klar, weil wir müssen ja unsere Generationen, denke ich mal auch, dafür sind unsere Politiker ja auch da.
Das ist interessant, Axel, ne? Denn da sind wir total freizügig. Da sagen wir auf der Ebene, macht doch, was ihr wollt. Und auf der anderen Ebene sagen wir, also hier bitte nicht. Ja, hier macht ihr bitte das, was wir euch sagen. Also das ist schon interessant. Da hätte ich ihn auch gerne nochmal gefragt, inwieweit hier Lobbyismus eine Rolle spielt.
Also ich sehe, Jens, wir müssen ihn nochmal einladen, weil da sind noch einige Fragen offen.
Ja, es gibt eine Menge Fragen. Also ich hätte viele Fragen noch gehabt. Die hätten aber auch viel, viel Zeit gebraucht.
Und das, wie gesagt, ist wahrscheinlich in einer Stunde auch nicht so möglich.
Ich hätte ihn zum Beispiel, Axel, auch gerne gefragt. Wir haben uns ja auch mal mit der WHO beschäftigt. Die ist ja jetzt auch immer wieder in aller Munde. Es gab ja diese Geschichte, ob man oder diese Diskussion, ob die Länder sozusagen ihre Hoheit abtreten im Pandemiefall. Das ist ja bislang noch nicht richtig durchgekommen. Mal schauen, was da passiert. Aber wenn man sich die Finanzierung der WHO anschaut, dann stellt man sich doch die Frage, warum ein Land mit 80 Millionen Bundesbürgern oder 83 Millionen Bundesrepublik Deutschland mehr zahlt als die USA, mehr zahlt als Großbritannien, mehr zahlt als China. Ja, also viele große populationsreiche Länder zahlen viel weniger ein in die WHO. Und warum zum Beispiel eine Gates Foundation und die Gavi, das ist so ein Ableger der Gates Foundation, also so eine Initiative, dass die insgesamt 18% WHO finanzieren und Deutschland bis zu 14%. Also der Einfluss von Interessen von außen viel größer ist als der Einfluss der Staaten inzwischen. Und das war ja mal anders gedacht. Warum hat sich das so fehlentwickelt? Fragezeichen.
Ja, und vor allen Dingen, warum halt Deutschland so einen großen Anteil trägt. Klar, wir sind eine wirtschaftlich starke Nation, aber müssen wir mehr als USA und China beisteuern, mehr als Großbritannien und Frankreich? Die Frage darf man sich schon doch mal stellen halt, ne?
China ist kein Entwicklungsland mehr. Ne? Das ist vor 30 Jahren, 40 Jahren mal so festgelegt worden, hat man nie mehr geändert. Aber das könnte man doch jetzt mal ändern, dass wir weniger zahlen, die Chinesen vielleicht etwas mehr zahlen. Also es gab da einen schönen Artikel von Hendrik Streeck im Kölner Stadtanzeiger dazu. Und der hat ziemlich klar gesagt, die WHO muss dringend saniert werden. Ja, also dieses Thema, was wir jetzt erwähnt haben, muss verändert werden. Er hatte noch zwei, drei andere Argumente. Und dann 3 Wochen später kam der gleiche Leserbrief oder die gleiche Kolumne von Christian Drosten. Und der hat dann alles widerlegt, was der Streeck gesagt hat, und hat am Ende unterm Strich gesagt, also die WHO lässt sich nicht reformieren. Das macht auch gar keinen Sinn. Warum sollte man die reformieren? Also ich habe da, bin ich versteinert vor der Tageszeitung gesessen und habe gedacht, die gucken jetzt beide auf das gleiche Thema mit einer völlig anderen Brille.
Wahnsinn,
Ja?
ne? Wahnsinn. Ja, aber das ist ja auch diesen wissenschaftlichen Diskurs, den wir immer beschreiben. Aber da, ich glaube, da gibt es zum Teil bei uns hier auf jeden Fall keine zwei Meinungen.
Vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer. Also, das hat jetzt mit Verschwörung nichts zu tun. Aber nur 20% der Pflichtbeiträge der Mitglieder der WHO sind von den Staaten und 80% sind freiwillige Beiträge. Also zum Beispiel von der Gates Foundation oder von anderen großen Stiftungen. Und diese Gelder, die von außen kommen, die sind zweckgebunden. Das heißt, die Gates Foundation sagt der WHO, das Geld geben wir jetzt für Impfprogramm XY in Afrika. Und dann muss das auch genau dafür investiert werden. So, und da, wenn man jetzt zurückgeht, da müssen wir vielleicht auch mal eine Episode draus machen, ja, wann die WHO mal gegründet wurde, mit welcher Intention, welche Präambel die hat und so weiter. Das muss ja im Laufe der Jahrzehnte sich geändert haben.
Ja, oder einfach, es guckt keiner mal hin.
Oder es guckt eben keiner mehr hin, ja. Das hat sich so automatisiert,
Guckt keiner mehr so genau hin.
genau. Also die Staaten drücken einfach ihre Steuergelder und sind ja letztendlich unsere Gelder. Die werden einfach mal abgedrückt, ja, und keiner hinterfragt das mehr.
Ja, die werden schon das Richtige tun. Die machen es schon richtig.
Genau, so hat man das Gefühl, ja.
Okay, Jens, lass uns hier mal einen Cut machen zu unserer Reflexion von dem Herrn Bosbach, von unserem Gespräch mit dem Herrn Bosbach. Und lass uns noch mal auf so ein paar Covid-Zahlen kommen. Wir hatten vor einigen Episoden mal zwei Wissenschaftler bei uns hier im Podcast. Da haben wir auch zwei Episoden zu gehabt, die sich die ganzen Statistiken, die ganzen Zahlen zu Übersterblichkeit, zu Impfquoten und, die haben sich die alle mal genau angeguckt. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, hört da bitte noch mal rein. Super interessant. Die beiden Kollegen haben dort ganz, ganz detailliert aufgeführt, wie diese Zahlen zustande kommen und wie diese Zahlen auch zu interpretieren sind und kamen da wirklich zu bemerkenswerten Schlüssen. Und die beiden haben uns erzählt, dass es weitergeht und dass sie noch an weiteren Zahlen, neue Zahlen auch veröffentlichen wollen. Und das ist jetzt geschehen. Wir haben diese Studie, diese erste Studie, diese erste Veröffentlichung haben wir von den beiden bekommen. Die ist auch öffentlich zugänglich. Das werden wir auch verlinken. Und wenn diese Studien, die müssen durch so ein Review-Verfahren, da sind die gerade dabei, um dieses Review-Verfahren zu durchlaufen. Und wenn sie da durch sind oder wenn es auch noch nicht ganz durch ist, versuchen wir die beiden Kollegen nochmal hier bei uns in den Podcast zu bekommen, weil die Zahlen, die dort jetzt nochmal aufbereitet wurden, die geben auch wieder interessante Einblicke und wieder interessante Ergebnisse. Und der Jens hat sich das nochmal ein bisschen näher angeschaut. Jens, was gibt es denn da Neues zu berichten?
Ja, erstmal muss ich sagen, ich habe vor kurzem mal mit jemandem aus der Familie gesprochen und der sagte zu mir, Jens, beschäftigst du dich immer noch mit dem Scheiß?
Pass auf, und jetzt, wir hatten ja nochmal, auch jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beschäftigst du dich immer noch mit dem Scheiß? Jetzt muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Der Jens hatte mal gesagt, hör mal, Axel, lass uns doch mal gucken, was so für Gesundheitsthemen jetzt eigentlich gerade so aktuell sind. Lass uns doch mal kleine Recherche machen. Wonach suchen die Leute im Internet, wenn sie sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen? Das hatten wir mal ganz locker so gesagt. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe mal so eine kleine Recherche gemacht. Und jetzt kommt das, was du sagst, Jens, also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da staunte ich nicht schlecht. Der größte Anteil, der im Internet an Schlagworten gesucht wird zum Thema Gesundheit, ist immer noch Covid-19, SARS oder SARS-CoV-2 oder noch ein Begriff im Umfeld von Covid. Also es ist schon noch sehr, 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 sehr hoch das Interesse und es wird halt ganz oft gesucht. Deshalb zeigt es einfach, Jens, dass wir immer noch Interesse haben und dass es immer noch nicht aufgeklärt ist und die Leute einfach wollen, dass da noch mehr passiert, also mehr zur Aufklärung beigetragen wird. Und wenn die Politik es nicht macht, dann machen wir es.
So sieht's aus. Wobei es gibt jetzt immer mal wieder auch einen Bericht in den Mainstream-Medien. Ich habe zum Beispiel was in, ich glaube, ZDF war es,
ZDF, ja.
ja, die darüber berichtet haben. Das Thema ist nicht durch und das Märchen, was sie uns erzählt haben, man spritzt das Zeug in den Deltamuskel und dann löst es sich da auf und nach 10 Minuten ist es weg. Ich glaube, das Märchen glaubt heute hoffentlich keiner mehr, denn man findet das durchaus bis heute noch in den Körpern, in entsprechenden Zellen. Ob das bei allen so ist, dafür gibt es einfach noch keine Studien. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass das persistierend ist. Und das ist ja auch logisch, weil das war ja auch die Idee dieses Impfstoffs, ne? Nämlich so eine Maschine, so eine Maschinerie sozusagen zu entwickeln, die das immer wieder dieses Spike-Protein auch nachproduziert. Es scheint bei manchen sehr stark zu sein, bei manchen weniger stark, bei vielleicht vielen auch gar nicht mehr. Auch das wäre mal eine spannende wissenschaftliche Frage. Und diejenigen, die heute über Post-Covid, Long-Covid und so weiter sprechen, die sprechen ja heute über Spikopathie. Ja, also Pathie, es ist eine, ne, eine persistierende Situation im Körper, wo man nicht genau weiß, wo das überhaupt hinführen soll. Lass uns zurückkommen auf die Studie, die der Herr Professor Rockenfeller und der Herr Günther jetzt kürzlich vor, gar nicht lange her, vor 2 Wochen, 3 Wochen ist die erst im Preprint veröffentlicht worden. Und wir hatten diese beiden Wissenschaftler ja schon in 2 Episoden. Und sie sind ja von einer, oder anders gesagt, sie haben die WHO-Daten sich genommen, haben die mal angeschaut und haben sich angeschaut, wovon die WHO überhaupt ausgegangen ist, von welchen Grundannahmen. Und haben das dann entsprechend verglichen mit tatsächlichen Zahlen und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das alles hinten und vorne nicht stimmen kann. Dann haben sie eine neue Basis sozusagen gelegt. Ich versuche das jetzt mal ganz vereinfacht, zu erklären. Ich bin selber auch kein Statistiker und kein Mathematiker. Und haben dann neu gerechnet und sind dann zu ganz anderen Zahlen gekommen als die WHO. Das Interessante ist ja, dass wenn du jetzt eine Dokumentation oder was auch immer siehst, dass du immer wieder diese WHO-Daten hörst. Und es ist so wie damals im Matheunterricht. Weißt du, wenn du am Anfang gleich einen Fehler in deiner Berechnung hattest, dann hast du mit diesem Fehler ja immer weiter gerechnet. Das heißt, vielleicht waren 90% deiner Berechnung richtig, aber wenn du vorne einen Fehler einbaust, dann war halt das Ergebnis 100% falsch. Ja?
Und der Rechenweg wurde damals nicht belohnt, sondern nur das Ergebnis.
Und naja, die beiden haben jetzt diese sehr schöne Publikation rausgebracht und haben dabei festgestellt, vielleicht nochmal zur Rekapitulation, die Impfkampagne hat am 26.12.2020 begonnen. Und die Übersterblichkeit hat 2021 begonnen. Also direkt nach der Impfkampagne, laut deren Daten, und das haben sie jetzt bestätigt, das haben ja auch andere Gruppen schon genauso postuliert. Und diese Übersterblichkeit, auch das finde ich interessant, die haben ja die ganzen Altersgruppen durchgerechnet und so. Ich hoffe, dass ich das richtig alles wiedergebe. Aber da kann sich auch jeder selber verifizieren, indem man einfach dann die Studie sich runterlädt, kann jeder frei downloaden, dass sie bei den 75- und 79-Jährigen und jetzt wird es interessant, bei den 35- bis 49-Jährigen ab Herbst 2021 eine Übersterblichkeit gemessen haben. Also seit Beginn der Impfkampagne mit leichter Verzögerung kam dann plötzlich eine Übersterblichkeit zustande. Und während der Pandemie, als es den Impfstoff noch nicht gab, vor Beginn der Impfkampagne, keine Übersterblichkeit. So, und dann sind wir wieder bei Herrn Bosbach und der Politik. Ich finde, wenn solche Zahlen rauskommen und die kommen jetzt immer häufiger raus, dann sollte man da schon eine Enquete-Kommission, weiß ich nicht, ob das ausreicht, sondern da sollte man wirklich mal eine Kommission installieren von unabhängigen Wissenschaftlern. Die beiden gehören dann auch unbedingt damit rein, die das dann mal diskutieren und ja, entsprechend aufarbeiten. Und das wäre aus meiner Sicht dringend nötig. Sie schreiben, das will ich auch noch mal kurz zitieren, englisch übersetzt, eine historisch beispiellose Übersterblichkeit bei 35- bis 49-Jährigen ab April 2021. Und diese Übersterblichkeit hielt bis 2024 an. 2025er Daten haben wir noch nicht. Ungewöhnliche Peaks, schreiben die beiden, im Sommer 2022. So, und da liegt natürlich die Hypothese nahe, dass diese mRNA-Impfstoffe die Anfälligkeit für SARS-CoV-2 nochmal erhöht haben. Und das deckt sich auch mit meinen Anekdoten, mit den anekdotischen Berichten, die ich so kenne, auch von angeschlossenen Medizinern und Ärzten, die ich immer mal wieder spreche, dass es so ein typisches Muster gab oder immer noch gibt, so dritte Impfung, schwere Infektion. Und da habe ich noch die Worte von dem Professor Christian Schubert. Christian Schubert hat sehr früh davor gewarnt, vor dem Problem ADE. ADE steht für Antibody-Dependent Enhancement. Das sind Prozesse, die entstehen durch zu viel Impfen, impfverstärkende Antikörper, die das Immunsystem dann bildet. Und dann dreht sich sozusagen das Spiel um. Ja? Dann geht es also nicht mehr gegen das Virus, sondern geht es plötzlich gegen körpereigene Oberflächen, Antikörper, Autoantikörper gegen den Körper selber. Und das hat offensichtlich einige Rezeptoren so verändert, dass Viren einen leichteren Eintritt haben und dadurch die Infektion wahrscheinlicher wird als genau das Gegenteil, was man eigentlich erreichen wollte.
Ja, das ist unglaublich, ne? Wenn man jetzt so im Nachhinein sieht, was da für Zahlen rauskommen und wenn man sich das mal genau anguckt, was da quasi mit uns oder mit der Bevölkerung passiert ist, obwohl man es hätte vermeiden können, wie du sagtest, indem man einfach ganz am Anfang nur die Zulassungsstudie gelesen hätte, dann wäre man mit den ganzen Repressalien, sage ich jetzt mal, wirklich wahrscheinlich anders umgegangen, wenn man das mal richtig gelesen hätte.
Und da hat Herr Bosbach ja auch gesagt, Er hätte auch kein Problem damit, wenn sich der ein oder andere Politiker mal entschuldigt.
Ja, und er hat auch gesagt, wir hatten ja schon mal vermutet, wenn das einer tun würde, dass er dann halt irgendwelche Konsequenzen fürchten müsste. Ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle so, aber Herr Bosbach sagte ja auch, er glaubt nicht, dass es dann irgendeine Konsequenz hätte, außer dass man sich halt entschuldigt. Aber das weiß
Das
ich
glaube
jetzt
ich
auch
nicht.
nicht.
Also da hätte ich jetzt eine andere Haltung. Aber gut, wir kennen jetzt den Berliner Betrieb auch so nicht. Was ich noch interessant fand, also sie haben ganz klar auch als Statement in Deutschland keine signifikante Übersterblichkeit in 2020, auch nicht in der ersten Corona-Welle.
Als es noch keine Impfung gab, ne? Das muss man dazu sagen. Da gab
Genau.
es noch keine Impfung und da gab es keinen Grund.
Und die Darstellung war ja komplett anders und relativ früh hat Tom Lausen das ja auch an den Daten der Intensivstationen analysieren können. Denn ich habe damals eine kleine Umfrage gemacht und habe, ich glaube, 20, 30 Menschen in meinem Umfeld gefragt, habe sie angerufen, wir hatten ja viel Zeit, habe sie gefragt, so, was glaubt ihr denn, wie viel Prozent Corona-Patienten auf den Intensivstationen waren? Und dann haben alle gesagt, so 50%, manche haben 80% gesagt, 90% ist gefallen und so weiter, aber niemand unter 50%. Tom Lausen hat damals die Daten analysiert, hat das Buch rausgegeben, was ich da in 2 Tagen gelesen habe und konnte ziemlich gut zeigen anhand der Rohdaten, also der Daten, die veröffentlicht wurden, dass das in der Spitze 9% waren und im Schnitt 6% Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Das ist ja ein völlig anderes Bild, als wir damals über Tagesschau, Tagesthemen, wie auch immer, in die Köpfe gehämmert bekommen haben. Und das schließt ja überhaupt nicht aus, dass es nicht diese Patienten gegeben hat, ja, die also schwer infektiös waren. Und wir wissen ja auch, dass die Themen, die wir immer ansprechen, nämlich Gesundheit, in diesem Fall Übergewicht, Fettleibigkeit etc. sehr, sehr negativ waren, ja, in Bezug auf die virale Empfindlichkeit. Wären wir wieder bei dem Thema Prävention eigentlich, ne?
Da sind wir wieder bei dem Thema Prävention.
Wir kommen
Und
immer wieder dahin zurück.
unglaublich, aber nicht wir, sondern eigentlich das Thema kommt da zurück. Also das Thema kommt immer auf uns zurück, weil denn irgendwo, wo wir reinpieksen, dann am Ende des Tages steht halt Prävention. Ja, wir haben unsere Folge ja heute, unsere Episode heute so ein bisschen unter die Überschrift Reflexion gestellt. Wir haben jetzt gerade das Gespräch mit Wolfgang Bosbach reflektiert. Wir haben gerade noch mal reingeguckt in die beiden Wissenschaftler zu den Zahlen von Covid. Eine kleine Korrektur, Jens. Der Herr Rockenfeller, den wir erwähnt haben, der ist kein Professor, der ist PD, also Privatdozent. Der hat
Stimmt,
nur eine
ja.
Gastprofessur und er hatte uns auch mal darauf hingewiesen, dass wir ja genau auch in den Shownotes oder sowas nicht sagen sollten, dass er eine Professur hat, sondern also er hat eine Vertretungsprofessur, aber hat keinen Lehrstuhl, keinen eigenen Lehrstuhl. Wir haben ja reflektiert jetzt und jetzt gibt es noch eine Reflexion, ein drittes Thema, das wir noch mit einbauen wollen heute. Wir haben vor einigen Folgen auch über das neue Buch von Dr. Michael Nehls gesprochen und das geht zum Thema Lithium. Das Lithium-Komplott heißt das Buch. Sehr, sehr interessant, hört da auch mal rein. Viele neue Erkenntnisse zu Lithium. Und das ist jetzt aber auch schon 3, 4, 5 Wochen her, als wir die Episoden aufgenommen haben. Und der Jens hat jetzt noch eine ganz, ganz, ganz aktuelle, frische Studie wieder durchgelesen. Und da gibt es was Neues zu Lithium. Jens, was gibt es da zu sagen?
Ja, da gibt es eine sehr schöne neue Studie, eine Kohortenstudie, also eine Studie mit ganz vielen Personen. Da hat man nämlich 252.000 Menschen analysiert, also nicht die Menschen, sondern die Daten dieser Menschen haben man analysiert. Und was ist rausgekommen? Es ist rausgekommen, und das bestätigt eigentlich alles, was in diesem Buch auch dargestellt wurde, dass es eine inverse Beziehung zwischen Lithium im Grundwasser, kommt auch in dem Buch vor, und dem Krebsrisiko gibt. Invers heißt, ja, das eine geht hoch, das andere geht runter. Also wenn der Lithiumspiegel hochgeht, dann geht das Krebsrisiko runter oder umgekehrt, ne? Niedriger Lithiumspiegel und das Krebsrisiko geht hoch. Die haben, um die Studie mal so ein bisschen näher zu erklären, von der Methodik her, die haben sich Lithiumdaten aus 4700 Grundwasserbrunnen genommen und haben die analysiert. Das waren Daten von 1999 bis 2018. Und dann haben sie diese Daten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Man nennt das dann Quantile, also sie haben das in fünf Gruppen eingeteilt. Und zwar die, die die höchsten Lithiumwerte hatten und die, die die niedrigsten Lithiumwerte hatten. Also fünf verschiedene Gruppen. Und da hat man eindeutig statistisch analysieren können, dass das höchste Quantil, also mit der höchsten Lithium-Exposition, die höchste Risikoreduktion auf alle eingeschlossenen Krebsarten hat. Die Risikoreduktion auf diese Krebsarten, die dort eingeschlossen wurden, lag bei, halte ich fest, 71%. Das ist massiv. Also die stärksten Schutzeffekte, umso höher die Lithiumwerte, umso höher die Lithiumaufnahme. Und ja, das gibt einem schon zu denken, ne? Also, ich weiß nicht, ob du deinen Lithiumwert schon mal gemessen hast. Ich habe ihn jetzt mal kürzlich messen lassen.
Und was sagt dein Lithiumwert?
Unterirdisch.
Okay.
Unterirdisch. Und ich habe dazu einen Post gemacht auf Instagram. Wenn man jetzt das auch historisch wieder sich anschaut, wann hat da zum Beispiel die Jodierung angefangen? Die Jodierung von Speisesalz. Das hat man ja vorher auch nicht ernst genommen. Ja, die Schweizer haben schon in den 1920er Jahren festgestellt, dass wenn man den Menschen mehr Jod gibt, dass du dann weniger Kropf hast und weniger Schilddrüsenprobleme. Und das hat dann in Deutschland, bis Deutschland angefangen hat, Maßnahmen zu erlassen, hat das 30 Jahre gedauert. Und dann hat man angefangen, okay, man hat gesehen, naja, wirklich, tatsächlich, die Jodwerte sind viel zu niedrig in Deutschland. Und dann hat man überlegt, wie kann man das jetzt verändern? Und dann hat man halt das Salz gefunden und hat daraus Jodsalz gemacht. Und ich habe den Eindruck, wir sind bei Lithium genau an der gleichen Stelle. Wir sind jetzt irgendwo zwischen Schweiz 1920, ja, jetzt so die ersten wissenschaftlichen Studien, die dazu rauskamen, kommen, die das immer mehr bestätigen sozusagen. Und jetzt ist halt die Frage, dauert das Ganze jetzt noch 30 Jahre, bis wir akzeptieren, dass Lithium essentiell ist? Punkt eins. Punkt zwei, dass wir Lithium kaum in unserer Nahrung enthalten haben. Und Punkt drei, dass wir möglicherweise Lithium, genauso wie Vitamin D, auch das haben wir vor den 80er Jahren mehr oder weniger ja wissenschaftlich nicht genau gewusst und auch nicht thematisiert, dass man das supplementieren muss, in welcher Form auch immer. Zum Beispiel, dass man Trinkwasser anreichert. Und in dem Buch ist es ja auch so schön beschrieben, dass es da diese Heilquellen in den USA gegeben hat oder vielleicht immer noch gibt. Und dass die Urbevölkerung dort gerne an diese Heilquellen gegangen ist und hat dort, warum auch immer, das Wasser getrunken, weil es den Leuten dann besser ging. Ja?
Ja, und weil es denen halt einfach gut getan hat, ne? Und man weiß es ja auch, also es gibt in Österreich auch Quellen, die einen hohen Lithiumgehalt haben und da geht es den Leuten auch besser.
Dann sind wir wieder bei dem Thema. Also wir wollen das jetzt nicht vertiefen, weil wir haben das intensiv besprochen in diesen beiden Folgen. Ich glaube, es war die Folge 98, 99 oder 97, 98. Muss man mal auf die Liste gucken. Aber da findet ihr eigentlich alles zu dem, was wir aus dem Buch heraus extrahiert haben. Und ja, wir verfolgen das Thema. Ich finde das eine mega spannende Studie. Ja, natürlich muss man immer dazu sagen, eine Studie ist noch kein Beleg und Beweis. Das muss dann durch andere Studien verifiziert werden. Aber ich habe die Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch passiert.
Und wir verfolgen das und ich werde auf jeden Fall auch mal meinen Lithiumspiegel messen lassen und dann können wir uns ja mal vergleichen und schauen mal, wie es bei mir aussieht.
Ja, ich mache jetzt gerade so ein bisschen Auffüllung. Und werde in 2 Monaten vielleicht nochmal nachmessen. Der Wert kostet nichts. 16,90 € glaube ich oder so. Kann jeder eigentlich im Prinzip machen. Würde ich auch mal empfehlen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie eigentlich die Lithiumversorgung in Deutschland ist, weil ich vermute mal, dass sehr wenig ihren Lithiumwert kennen. Aber, und Axel, das ist auch ganz interessant, wenn du mal so die Labore abcheckst, ja. Denn Labore müssen ja auch Geld verdienen und die gucken natürlich auch immer nach neuen Themen. Was kommt da so gerade auf? Was poppt auf? Was kann man dort als Nachweisverfahren sozusagen verkaufen, in Anführungsstrichen? Und siehe da, es sind auch eine Menge Labore, die inzwischen Lithium messen. Und ich glaube nicht, dass das nur damit zusammenhängt, dass man Lithium ja kennt als Therapeutika für manische Depressionen, bipolare Störungen. Ich glaube, dass diese ganze Geschichte den Markt natürlich erheblich vergrößert und auch viele wie du und ich, ne, die auf die Prävention schauen, einfach mal wissen wollen, was ist jetzt eigentlich der eigene Lithiumwert. Genauso wie wir damals angefangen haben mit Vitamin D oder mit Jod oder mit Selen und so weiter.
Ja, gut. Wir bleiben auf jeden Fall an den Themen dran. Dafür kennt ihr uns und werden an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder eine Reflexion haben und auch mal ein Thema nochmal bringen. Denn das verfolgen wir einfach und es ist einfach interessant und wir wollen auch, dass Themen aufgeklärt und auch hinterfragt werden. Und da sind wir halt sehr interessiert dran.
Und wir müssen ja auch sagen, wir haben mittlerweile eine sehr große Abonnentenhörerschaft, die also jede Woche wieder auf was warten, ne, was Neues warten. Und deswegen bleiben wir an den Themen dran. Und die uns permanent hören oder immer wieder hören, die wissen natürlich auch, was wir schon in der Vergangenheit alles so thematisiert haben. Von daher, ja, wir werden das weiter vertiefen. Wir bleiben an diesen Themen dran. Natürlich auch wieder neue Themen. Wir kommen ja jetzt dann praktisch bald ins dritte Jahr, Axel.
Ins dritte Jahr, das ist Wahnsinn und vor allen Dingen, also 100. Folge oder jetzt 101. Folge, kann ruhig mal sagen, 101 Wochen, 101 Woche ohne Unterbrechung jede Woche geliefert. Und ihr, 101 Woche immer dabei geblieben. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns zuhört und bleibt uns weiterhin gewogen. Ihr dürft auch gerne weiter Werbung für euch für uns in eurem Bekanntenkreis machen und auch sonst dürft ihr gerne Positives über uns berichten. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank wieder für diese Episode. Euch da draußen auch wieder vielen Dank und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.